Episode 11 des Leaders of the New School Podcast mit dem wunderbaren Björn Darko und mir, Norman Nielsen. Heute haben wir für euch eins unserer Lieblingsthemen, OKRs. Wer noch nicht mit OKRs gearbeitet hat, ein Management-System, ein Zielführungssystem. Björn kennt die genaue Geschichte dahinter und wir können aus der Praxis erzählen, was sind the good, the bad and the ugly hinter OKRs.
Es gibt so viele Menschen, die so hart arbeiten und doch so wenig erreichen. Das hat gesagt Andy Grove, der Vater der OKRs. Und Andy Grove hat in den 80ern bei Intel gearbeitet, in Santa Clara, Kalifornien. Und dort wurden nämlich das erste Mal, oder dort wurde das erste Mal mit OKRs gearbeitet. Und dann haben Schützlinge von Andy Grove, nämlich namentlich John Doerr zum Beispiel, das Thema OKRs auch später in Silicon Valley gebracht. Du hast es richtig gesagt, OKRs sind im Prinzip Zielsetzungsmethoden, also O steht für Objectives und KRs für Key Results. Und man nimmt sich sozusagen ein Objective, ein Ziel vor und hat mit den Key Results genau messbare Initiativen, die dazu führen, dieses Objective zu erreichen. Und das hat der gute John Doerr ins zu Google gebracht, auch zu weiteren Silicon Valley Firmen, die genau damit arbeiten, ihre Mitarbeiter genau auf diese Ziele hin arbeiten lassen, genau die richtigen Methoden entwickeln lassen, die dieses Ziel messbar machen. Und das Ganze ist dann so erfolgreich geworden, dass natürlich auch in Deutschland, wie überall anders, auch OKRs implementiert wurden, werden und die Frage sich natürlich stellen lassen kann, würde ich gerne mit dir diskutieren, ob das für so eine deutsche Kultur überhaupt richtig ist. Kann man sicherlich darüber streiten. Aber viele Unternehmen nutzen das sozusagen als Zielsetzung, die einen besser, die anderen schlechter. Ich denke, über die Benefits, Implementierung und so weiter wollen wir heute diskutieren. Norman, du arbeitest ja schon länger in super trendigen E-Commerce und super trending Startup, Scale-Ups, wo OKRs sicherlich immer ein Thema waren. Was sind deine Erfahrungen damit?
Also bei jedem Einhorn kommt irgendwann die Frage, ob es OKRs einsetzt oder nicht. Wir haben bei Zalando damals aus meiner Sicht sehr früh damit angefangen, also bevor jetzt andere E-Commerce-Shops das im Einsatz hatten, weil wir es bei Google unter anderem gesehen haben, ja, in Kalifornien. Zuerst war die Problematik ja immer, was ist überhaupt das Objective? Das Objective definieren fällt vielen Firmen total schwer. Ja, ist das Objective einfach nur Umsatz machen oder Anzahl der Buchungen oder Käufe hochzufahren? Oder ist es laut Theorie etwas, was einem inspiriert, was man dem Team langfristig mitgeben kann, was dazu dient, wenn man das dann runterbricht auf Key Results, ja, und die dann messbar macht mit KPIs, dass man dann eine Verknüpfung hat zwischen den Aufgaben, die man jeden Tag im Büro macht, aber dann trotzdem dem langfristigen Ziel, die global größte E-Commerce-Plattform zu werden, der beste Online-Reiseservice für den Endkunden in allen Sprachen zu werden, ja, die größte Vergleichsplattform mit der besten User Experience in Deutschland zu sein. Ja, also immer das Objective oder die, warum will man die schnellste Seite sein? Ist das Schnellsein per se sinnvoll oder ist es, weil man dem Kunden bestmögliche Experience bieten will? Und dafür erstmal Objectives definieren, das hat schon mal ein paar Quartale gedauert, soweit ich mich erinnern kann. Da scheinen die meisten Unternehmen schon dran, weil sie gar nicht genau wissen, was sie wollen. Außer die Sales-Abteilung, die wissen immer, sie müssen Umsatz machen. Ja, da ist immer das Goal immer einfach. Wenn du also mit Sales-Abteilung sprichst, glaube ich, dann wozu brauchen wir OKRs? Wir haben doch Umsatz zu machen hier. Ja. Vor allen Dingen arbeiten wir in der Digitalbranche mit vielen möglichen Lösungen. Also ein OKR-System hilft ja bei vielen Lösungen quasi die beste zu finden, die wirklich auf das Ziel am meisten, auf das Objective einzahlt. Manchmal hat man eben nur einen möglichen Weg, den man gehen kann. Dann braucht man so ein komplexes Zielsystem gar nicht.
Ja. Ich denke, wo es definitiv Sinn macht, und man sieht es an dem erfolgreichen Relaunch von zum Beispiel Spiegel Online. Da durfte ich ja mal einen Podcast aufnehmen mit dem guten Heiko Stammel, und der hat auch erklärt, und da finde ich das einen guten Benefit, OKRs einzusetzen, wenn alle in der Firma sozusagen zum gleichen Ziel hinarbeiten. Ne? Wenn du cross-funktional mit anderen Teams, mit anderen Abteilungen zusammen an einer Sache arbeiten musst, dann macht es total Sinn, weil alle haben dieselben Ziele und arbeiten nicht in ihrem Ziel-Silo, und in ihren Objectives irgendwie konträr gegeneinander. Ne? Und dann, wenn du so einen großen wenn du so ein großes Relaunch-Projekt zum Beispiel hast, macht es total Sinn, wo viele Stakeholder zusammenarbeiten müssen. Auch wenn du natürlich global arbeitest mit vielen Branches in einigen Ländern, aber trotzdem irgendwie zum gleichen Ziel hin arbeitest, über den Teich hinweg zum Beispiel, macht es auch total Sinn. Ich habe auch Implementierungen gesehen, wo es zum Beispiel auf kleinem Level natürlich auch dafür sorgen sollte, dass crossfunktional gearbeitet wird, aber im Prinzip die ganze Firma für einen Monat oder so gestoppt wurde, weil sie alle an dieser Planung dieser OKRs irgendwie zu tun hatten und da einen großen Aufwand draus gemacht haben, das alles zu definieren. Dann musste das nochmal reviewed werden vom Management. Dann gab es jeden Monat irgendwelche Sessions, wo dann die einzelnen KRs vorgestellt und der Progress vorgestellt werden musste. Und das war im Prinzip so ein riesen Aufwand, dass die Leute nachher schon gar keinen Bock mehr hatten, das zu machen, weil es einfach viel zu aufwendig war und alles viel zu groß. Und das geht auch ein bisschen entgegen dem, was eigentlich Andy Grove mit den OKRs machen wollte. Ne? Es sollte ja einfach sein und sollte irgendwie auch schnell messbar sein und einfach nicht überfordernd. Aber wenn man so implementiert ist, natürlich nicht richtig implementiert sozusagen.
Die Auswahl der Objectives am Anfang und was du richtig sagst, Cross-Functional-Arbeit findet damit besser statt, weil man hat ein gleiches Ziel. Und in unserer Branche hat man ja wirklich oftmals ein Marketing und ein Tech-Team zusammen, Product, Tech und Marketing zusammen, Sales, zu Online-Sales zusammen mit einem Developer-Team und denen gemeinsame Ziele geben oder überhaupt das Verständnis für gemeinsame Ziele zu geben, also auch Business-KPIs zu geben und nicht nur reine Input-KPIs hier das Projekt fertigstellen. Aber warum? Ja, also auch den Output und den Outcome für die Firma, ja, weil das am Ende mehr Buchungen macht, weil das mehr Abverkauf macht, weil das die teuren Produkte hervorhebt oder was auch immer. Macht Sinn. Also Cross-Functional macht total Sinn. Die Planung, ja, ich bin ja kein Fan von total langer Planung. Aber ich habe mal als gutes Argument von einem Entwickler gehört, lass uns lieber 2 Wochen planen. Ja, manchmal sind es auch 4, wie du gesagt hast. Ja, alles schon gesehen. Ich habe auch schon länger als einen Monat Planung gesehen. Aber wenn du ein Quartal lang das Ganze komplett falsche baust, hast du auch nichts gewonnen. Ja, also lieber einen Monat planen und dafür 3 Monate nicht das Falsche bauen. Auf der anderen Seite, wann baut man schon mal komplett das Falsche? Ja, also es ist wirklich ein Abwägen vorher nötig, 3 Monate etwas bauen, was zu 90% gut ist, ja, oder eben 3 Monate plus 1 Monat Planung für irgendwas, was 95% gut ist, ja. Wo ist der Effizienzgrad da? Muss man sich fragen.
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, wenn man so ein Modell implementiert, ist, dass man sich wirklich auch ehrlich gegenüber ist und sagt, okay, das ist jetzt wirklich unser Fokus. Das ist jetzt unsere Priorität. Ne? Und ich glaube, das ist auch einer der Erfolgsfaktoren von OKRs, dass dieses Fokussieren und sich dazu verpflichten, auf Prioritäten zu achten, ist, glaube ich, das Wichtigste. Und da geht es wirklich darum, so genau wie möglich, um so klar wie möglich das Ganze zu kommunizieren und die KRs natürlich, die Key Results auch zu hegen und pflegen. Ne? Also wirklich das als Methode und als Mittel nutzen, immer wieder zu messen, zu kommunizieren, wie weit sind wir, müssen wir vielleicht noch etwas ändern und wirklich sich so stark darauf zu fokussieren und nicht nebenbei irgendwie noch 10 andere Dinge machen, die dann sozusagen diese Dokumentation und diese Kommunikation eher als lästiges obendrauf muss ich das noch machen betrachten.
Das, ne? das Schöne ist ja, wenn man das ein paar Monate oder ein paar Quartale mal gemacht hat, ja, dann hat man ja ein Framework, wie man die Sachen ausfüllt, bewertet, man hat seine Bewertungsmatrix und kann die viel schneller ausfüllen oder übernimmt die überhängenden Projekte, die man noch übrig hat, vielleicht vom letzten Quartal mit rein. Das heißt, man wird schon schneller da. Du meinst Fokus hat man bei den Key Results dann. Was ich als Nachteil empfinde, ist, was passiert, wenn man sowas wie Maintenance hat oder Bugs? Ja, passt das auch in ein OKR-System rein, deiner Meinung nach?
Ja. Ich denke, dass die OKRs eigentlich so gestaltet werden sollten, dass Maintenance, also ich meine, was ist denn Maintenance? Maintenance ist sozusagen sich noch darum kümmern, dass die Bugs gefixt werden und Maintenance ist irgendwie Plattform stabil halten zum Beispiel. Ne?
Version live bringen von irgendeiner Software, ja, genau. Man muss ja sein CRM-System updaten oder irgendwas muss umgestellt werden, damit die API muss umgestellt werden, weil die Partner sich umgestellt haben. Also es gibt so ein Maintenance-System, die kann man man ganz lange aufschieben, ja, und die haben auch nicht einen direkten Einfluss, aber wenn man es zu lange aufschiebt, dann wird das System instabil und dann hat man ein Problem, dass man quasi, was weiß ich, einbrechende Buchungen oder so hat. So, aber in einem OKR-System sind solche Sachen ja eigentlich nicht drin. Ich habe gesehen, dass manche machen so 20% Maintenance-Zeit nebenher.
Ich denke, genau dieser Split sollte sein. Also ich finde ja, OKRs sind ja sozusagen, sollten ja dazu da sein, irgendwie zu innovativer zu sein, ne? Schneller zu sein, größer zu werden, besser zu werden sozusagen. Ne? Und wenn man sich so, man kann ja diese 80-20-Rule, wie du sie ja auch gerade gesagt hast, ja gut nutzen. Ne? 80% auf den OKRs einen Schritt weitergehen und dann aber trotzdem 20% dafür sorgen, dass das alles irgendwie noch stabil läuft und alles abgegradet ist. So, das ist sicherlich eine gute Aufteilung.
Ja, also genau, so Bugs, wo man auch sagt, okay, die haben jetzt, die bringen vielleicht direkt, sind einfach zu lösen und bringen eine kleine Menge an Order mehr. Ja, ist vielleicht nicht schlecht, da wirklich drüber nachzudenken, anstelle von immer nur Fokus auf die eine große Sache, wenn man 10 kleine, die ganz wenig Aufwand bedeuten, ja, machen kann. Ja, aber so 80-20 sehe ich schon als Lösung. Ich habe aber auch schon 60-40 gesehen, 60% OKRs, 40% Tech Debt plus Maintenance plus Bugfixing, also dazwischen bewegt sich's.
Was ich noch interessant finde, auch wahrscheinlich so ein zweiter Erfolgsfaktor bei OKRs, ist, wir haben es vorhin schon gesagt, so cross-funktional, das wirklich für Teamarbeit auch aufzustellen. Ne? Und was ich damit meine, ist sozusagen, dass du ja von oben bis unten hinweg ja Objectives und Key Results so definieren musst, dass alle irgendwie ineinander reinspielen. Ne? Und es gibt in diesem Buch von John Doerr gibt es ein total tolles Beispiel, wo man zum Beispiel sagt, dass wenn man auf Geschäftsführerebene ist, sein Key oder sein Objective ist sozusagen, mehr Geld für Eigentümer erwirtschaften und die Key Results wären zum Beispiel, wenn die jetzt ein Football-Team haben, Gewinnen des Super Bowls oder Heimtribüne mit einer Auslastung von mindestens 90% füllen, um mehr Geld reinzubringen. Ne?
Und dann sieht man auch schön schon das motivierende Element, ne? Genau. Super Bowl gewinnen, Champions League gewinnen, das genau, ist ein Objective. Ne? Das Objective ist nicht irgendwie schnöde irgendwie ein bisschen Kohle reinzukriegen, sondern es wirklich so zu formulieren, dass man sagt, wow, da kann man drauf zuarbeiten.
Genau, aber die Magie passiert dann nachher, wenn man das als Team runterbricht und alle irgendwie damit connected sind, dann kann man sagen, ja, der Cheftrainer kriegt dann das Objective, den Super Bowl zu gewinnen, was das Key Result des Geschäftsführers war. Ne? Und der hat ja dann so Key Results wie zum Beispiel Passspielen, 300 plus Yards pro Spiel verbessern, Verteidigung lässt maximal 17 gegnerische Punkte pro Spiel zu und so weiter. Das wieder runtergebrochen, in so einem Team-Setup, Offensivkoordinator hat auch wieder das Objective des Gewinn des Super Bowls, aber er muss irgendwie die Erreichung der Passquote erhöhen. Oder der Defensivkoordinator hat nachher als Objective die Verteidigung, lässt maximal nur 17 gegnerische Punkte pro Spiel zu, was wiederum ein Key Result des Cheftrainers war. Also wird das irgendwie runtergebrochen auf jede einzelne Ebene und jeder, der sozusagen was dafür sozusagen Impact hat, damit das Geschäftsführer-Objective sozusagen erreicht wird innerhalb des gesamten Teams. Und das ist halt das, was wichtig ist. Ganz oft sieht man das ja, dass so fragmentiert ist und eigentlich die Geschäftsführerebene eigentlich gar nichts damit zu tun haben, sondern die reviewen das nur, oder so habe ich es mal erlebt, dass die das im Prinzip nur reviewen und absegnen, aber selber gar nicht diese einzelnen Ziele haben. Weißt du, und
das nicht so runtergebrochen ist. Ja, die sind ja auch Owner, ja. Also ist ja nicht so, also wenn man sie als Owner einsetzt, dann sind sie auch dafür verantwortlich und können sich da gar nicht aus dem Zielsystem rausnehmen. Ja, also was wir jetzt praktizieren oder was ich jetzt hier bei einigen Firmen sehe, genau, die Ownership, dass jeder da als Owner eingetragen ist. Die Schwierigkeit da ist, nicht alle können ein Owner sein. Ja, dafür ist es, sonst wird es ja defokussiert oder zu breit. Ja, also wie kriege ich es trotzdem hin, dass die Leute motiviert bleiben und sagen, der Owner, der findet jetzt ein Quartal lang statt für das Thema. Ja, muss aber nicht unbedingt vielleicht gar nicht die Führungskraft sein da in dem Bereich, sondern der das Thema im Owned, der für die nächsten 3 Monate und vorantreibt.
Genau, im OKR-Jargon nennt man das der OKR-Kümmerer. Ne, es muss halt eine Person oder vielleicht nicht nur eine, aber vielleicht zwei, aber sagen wir mal eine Position sein, der sich wirklich effektiv darum kümmert, dass das OKR-Framework funktioniert. Ne?
Machst du das manchmal mit zweien? Also ich hatte auch mal zwei im Einsatz für verschiedene Objectives. Mit einem fand ich die Steuerung einfacher.
Mit einem ist die Steuerung einfacher. Ja. Es ist so ein OKR Master oder OKR Chief oder wie man das dann auch immer nennt, der wirklich auch sich um die ganzen Zeremonien kümmert, der sich darum kümmert, dass die Dokumentation abgedatet wird, Progress abgedatet wird, Status überprüft wird und sozusagen alles irgendwie zusammengefasst und zusammengehalten wird sozusagen und auch darauf geachtet wird, dass es, wenn es irgendwo Blocker gibt, dass die irgendwie aus dem Weg geräumt werden. Also einer, der das wirklich so ein Kümmerer, ne? Der sich darum kümmert und es gibt ja viele, die ja auch extra dafür eingestellt sind, ne? Deren Jobtitel einfach auch OKR Master oder sowas ist, ne?
Ja, wie damals, oder gibt es ja immer noch bei den Scrum Mastern, die genau alle diese Richtlinien einhalten und dann auch das OKR Board pflegen. Also ich sehe immer wieder, dass manche vielleicht noch gar kein OKR Board haben. Also gibt es ja als Plugin, gibt es als eigenständige Softwarelösung etwas, Excel, ein Jira-Board, die dann automatisch alles zusammenfasst und auch visualisiert. Das ist eine ganz coole Funktion. Ja, wenn das die lieben Zuhörer, wenn ihr das noch nicht habt, schaut mal rein, wenn ihr Jira nutzt, gibt es ein OKR-Board als Plugin, als Add-on. Und da gibt es verschiedene Visualisierungsmethoden, auch wie so ein Mindmap, so ein Flussdiagramm, wie alles zusammenfließt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Muss dann aber auch aktuell gehalten werden, ja, weil die Erwartungshaltung ist dann ja auch vom Geschäftsführer, täglich mal reingucken zu können. Und wenn dann seit 3 Wochen nichts geupdatet ist, dann heißt es, oh Gott, alles ist at risk und bei 20% und wir haben noch 2 Wochen bis Quartalsende. Das sorgt für Probleme, ja.
Ich habe OKRs auch auf einzelnen persönlichen Level erlebt, ne? Also als ich bei Ricardo gearbeitet habe zum Beispiel, ging es nicht darum, dass die gesamte Company irgendwie einem OKR hinterhergerannt ist, sondern du oder ich persönlich mit meinem Manager persönliche OKRs abgemacht haben. Zum Beispiel, ich soll mich mehr entwickeln, irgendwie Führungsqualitäten zu übernehmen. Ne? Und was sind die einzelnen Schritte, die ich brauche in diesem Jahr, um da hinzukommen? Und so hat mein Manager sozusagen mit mir Entwicklungsgespräche geführt und auch Entwicklungsstati überprüft, jeden Monat oder alle 2 Monate mal. Ne? Auch ein geeignetes Mittel und finde ich auch ein schönes Mittel, auf wirklich einzelnen persönlichen Level Management by Expectations zu betreiben.
Ja. Also wir hatten Personal OKRs schon eine Weile her ausprobiert. Auch bei Zalando hatte ich welche für einzelne Mitarbeiter. Das geht nicht bei allen Mitarbeitern. Ja, wenn es zu operativ wird, vielleicht ist es zu granular dann am Ende. Das Problem ist, die Schwierigkeit ist dann ja, dass man parallel trotzdem so eine Art Performance-Management-System braucht. Ja, dass man nicht alle Personal OKRs wirklich zuordnen kann zur Company und vielleicht auch gar nicht öffentlich machen will, ja. Die Person muss jetzt besser werden, die Aggression unter Kontrolle zu halten, bitte. Ja. ist das ein OKR, den man irgendwo noch in ein Zielsystem integrieren kann, oder ist das eher so ein persönliches Performance-Management-Gespräch? So, da sehe ich, glaube ich, die Limits von Personal OKRs. Aber natürlich haben auch vom CEO bis hin zum Teamlead und weiter hat man immer noch Aufgaben, die man selber löst, ja, also wirklich einzelne Aufgaben, die man da reinpacken kann, wo gar kein anderes Team dran ist, ja, Entwicklung von Strategien, was weiß ich so, und kann man schon nutzen, klar.
Wie machst du denn Goal Setting mit deinen Mitarbeitern?
Wir haben außerhalb der OKRs, Performance Management Reviews, ja, die fangen granular an von den ganz normalen One-on-Ones, ja, und gehen dann hoch bis hin zum Quartal. Und im Moment mache ich tatsächlich quartalsweise Performance Reviews. Da gibt es ein Grading und das Grading ist nach 4 Quartalen das Endgrading, was entscheidet sozusagen, ist ein Overperformer, ist genau richtig in der Bandbreite, wo er sitzt, oder ist da drunter. Vieles sind da natürlich funktionale Themen immer noch, manche dann natürlich Lead-Themen, wie weit data-driven sind wir jetzt und so weiter. Also ja, schon so das Spektrum quartalsweise gereviewt, so mit einem Tool.
Ja. Ja. Ist ähnlich wie, oder? Bei uns. Also wir arbeiten ja auch mit so einem Development Canvas, was im Prinzip einmal im Jahr gemacht wird, oder zweimal im Jahr sogar. Zweimal im Jahr gemacht wird, wo man so 10 verschiedene Felder hat, da geht es dann um, was sind deine Stärken, was ist, magst du am liebsten, wo siehst du dich in Zukunft, wo passt du am besten rein jetzt mit deiner Rolle, was brauchst du noch, was sind irgendwie Areas of Improvement, was sind deine Hauptaktivitäten, die du machst, was ist sozusagen, und dann guckt man sozusagen auf so Mutual Commitments, und basierend auf diesen Mutual Commitments haben wir dann so eine Art Development Plan, wo dann ganz genau beschrieben wird, was ist das Ziel, wo willst du dich noch verbessern, warum ist das relevant, was für Actions müssen wir in Angriff nehmen, damit du das erreichst, was für Ressourcen brauchst du, und dann, wie wird das Ganze evaluiert.
Und
das haben
wir, und dann noch als company-wide in so einer Matrix, dass man ziemlich genau sieht, okay, wo ist der Schwerpunkt, wo sind wirklich Top-Performer in den Teams. Also das ist außerhalb des OKR-Cycles, sage ich mal, mehr oder weniger, bei mir jetzt hier momentan. Bevor uns die Zeit losläuft, die Nachteile von OKRs. Ja, also ich habe Nachteile gelesen.
Ich wollte dich eh noch, das wäre jetzt nochmal auch eine Sache, die ich gerne diskutieren wollen würde, weil man hat so das Gefühl, also wir sind ja in Deutschland, ne, wir sind ja sehr speziell, auch was Geschäfte angeht und so weiter. Und jetzt kommt halt dieses shiny Thing, ist ja nicht neu, aber dieses shiny Thing aus den USA, und jede Firma glaubt, das irgendwie implementieren zu müssen. Ist es für jede Firma richtig, das so zu machen? Was für eine Kultur brauchst du, um sozusagen von deinem Wasserfallgedanken wegzugehen und auf OKRs rumzuschalten?
Ja, also wenn das alles so patriarchisch, hierarchisch strukturiert ist, dann wird das wahrscheinlich schwierig, das einzusetzen, weil das ja bedeutet, Mitarbeitende und Teamleads und so weiter können Vorschläge machen und die werden dann wirklich evaluiert und nicht der Boss gibt was vor. Ne? Das heißt, auch die Transparenz ist dann ja da. Wie kriege ich Umsatz? Welcher Mitarbeiter hat da welchen Anteil dran? Das wollen manche Unternehmen nicht haben. Ja, kenne ich nicht nur eins. Ja?
Empowerment heißt, ist ja hier das Stichwort. Ne?
Also ja, zu alte Leute, zu hierarchische, zu Macht, bestehende Macht sichern. Unternehmen haben sicherlich ein Problem damit. Ich sehe aber bei in der Digitalbranche wirklich einen Common Sense, dass ein Objective formuliert und eine datengetriebene Messung der besten Key Results schon der Ansatz ist, um voranzugehen. Und zu kleine Unternehmen. Also wenn ich nur 10 Mann habe, dann sollte der Geschäftsführer vielleicht doch wissen, was ist das eine Top Objective und die Aufgaben darunter so anordnen können. Ja, vielleicht so eine Mini-OKRs wäre da eine Idee.
Für mich ist Empowerment das Stichwort hier, ne? Also du sozusagen, und wenn du es wirklich so gut aufziehst, die OKRs, wie zum Beispiel wir das in diesem Beispiel mit dem Football-Team haben, ne? Dass der Geschäftsführer die Hauptobjectives hat, die dann runtergebrochen werden als einzelne Key Results, je tiefer du sozusagen in den Teams geht, damit auch wirklich sicher ist, dass das erreicht wird. Und dann den Teams vertraust, in so eine Art Discovery zu gehen und herauszufinden, okay, wie schaffen wir das jetzt? Den Mittel und Ressourcen an die Hand gibst, damit sie auch eine Zeit haben zu testen, zu failen, aber dann Dinge auch zu implementieren. Also darauf muss ja alles ausgesteuert werden. Und klar, verlierst du dann als Geschäftsführer auch so ein bisschen die Kontrolle, weil die Teams ja selber herausfinden, wie das Ganze funktioniert. Es muss halt klar deswegen die Key Results messbar sein und es muss regelmäßige Check-ins geben, wo auch der Geschäftsführer oder Geschäftsführerin die Möglichkeit hat zu gucken, okay, gehen wir in die richtige Richtung? Ist der Progress eigentlich das, was ich schon erwarte? Oder müssen wir umsteuern sozusagen? Ne? Aber dieses Empowerment an die Teams zu geben, dass sie selber auf die Idee kommen, wie das Ganze funktioniert, ist ein Produktmanagement-Ansatz, ein Empowerment-Ansatz aus dem Produktmanagement und sollte dann natürlich in der ganzen Company auch wiederfinden.
Man hat zwei Vorteile. Die Mitarbeiter, die ihre eigene Idee umsetzen dürfen, sind intrinsisch motiviert, ja. Das heißt, sie verfolgen eigentlich ihr eigenes Interesse, wenn ihr Key Result ausgewählt wurde oder das Beste von den möglichen war. Und man hat ja immer noch gewisse Gate-Meetings, ja, oder Quarterly, Halbjahres, Half-Quarter Reviews, wo die Teamleads, Directors, Geschäftsführer entscheiden können, ob das die richtige Richtung ist. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, zu sagen, okay, es gibt Zeremonien und Sachen, die man einhalten muss im OKR-System. wenn man nach 6 Wochen merkt, etwas ist total falsch analysiert worden, dann sollte man vielleicht auch mal aus dem Rahmen ausbrechen. Und Tipp, man kann die OKRs auch ändern. Es ist am Ende immer noch etwas Schrift auf Papier. Ja,
ja. Und ich kenne viele Firmen, die OKRs gemacht haben und sie dann aber auch wieder abgeschafft haben, weil es sozusagen viel zu aufwendig war und eine ganze Firma gelähmt hat für einen Monat mit Planung und so weiter. Und das alle eigentlich nur so empfunden haben, als wenn das ein Riesenaufwand ist und keiner da Bock drauf hatte und dann sozusagen sowieso die Ziele nicht erreicht wurden, weil die Zeit gar nicht da war, um diese schiere Anzahl an Objectives, die da ausgedacht worden sind pro Team, überhaupt zu erreichen. Also das wäre auch so meine Kritik, dass man wirklich so, also es kann nur funktionieren, wenn man es so einfach wie möglich aufsetzt, keinen zu großen Aufwand für alle das betrifft und die Ziele und auch wenige sind und nicht zu viele sind und sie auch wirklich, wirklich erreichbar sind.
Das hat am besten funktioniert, also wirklich so möglichst wenig Objectives, ja, also das sind immer weniger geworden. Ich erinnere mich an 8 irgendwann mal, jetzt bin ich hier momentan bei 2, ja, und das finde ich gut. Dann habe ich ein System entwickelt, wie man seine Projekte evaluiert, so. Das ist nämlich die Schwierigkeit, die meisten haben, innerhalb von 1-2 Wochen vor dem Quartalsstart, ja, ihre zukünftigen Projekte zu evaluieren. Man muss in den Modus einmal reinkommen, dass man die 2 Wochen vor dem Quartalsstart mehr Zeit hat, um diese Evaluierung zu machen. Dann hat jeder ein Modell, wie man es evaluiert, dass sich nicht jeder das neu ausdenken muss, weil das ist nämlich das Zeitaufwendige, die Unsicherheit. Wie schätze ich das? Wo kriege ich die Zahlen her und so? Und wenn man das einmal standardisiert hat, dann ist die Planung eindeutiger und einfacher. Eins habe ich noch, Timeframes. Wie lange war euer Timeframe? Was hast du am Markt gehört? Macht ihr immer ein Quartal oder auch mal 2 Monate, 4 Monate, 6 Monate für so ein Objective Cycle?
Ich habe es bisher immer quartalsweise erlebt.
Ich habe es mal 2 Monate gemacht über 1-2 Jahre lang. War ein bisschen zu kurz, weil da haben wir wirklich dieses Planungsproblem, dass man relativ oft in die Planung reingehen muss. Und man vielleicht auch in 2 Monaten gar nichts fertig kriegt. Also du hast immer Überhang fürs nächste Quartal. Und das ist natürlich unbefriedigend. Und dann kriegt man auch seine 80% Minimum Zielerreichung da nicht einfach so hin. Also Quartal.
Ich denke, was halt wichtig ist, dass man basierend auf den Zeiten, denen du den Teams gibst, die Objectives auch dementsprechend anpassen. Da kann ja nicht sein, dass du sagst, hey, wir wollen der größte Reiseanbieter in Europa werden und gibst dir nur 2 Monate Zeit. Das geht natürlich nicht. Also das muss natürlich schon irgendwie aufeinander abgestimmt sein. Und vielleicht sollten eigentlich die Objectives, die man sich selber setzen, den Timeframe nachher geben. Wir zum Beispiel sind jetzt auch übergegangen in einen Goal-Setting Prozess, den wir im Prinzip selbst entwickelt haben, wo wir eher auf 1 Jahr gucken, ne? Wo wir uns strategische Ziele setzen, das wollen wir erreichen und dann geben wir den Team sozusagen 1 Jahr Zeit, da hinzukommen. Das ist natürlich ein bisschen größer vom strategischen Aufschlag, aber auch da muss natürlich zwischendurch immer geguckt werden, wo stehen wir, macht das noch Sinn und so weiter. Das ist alles mit berücksichtigt, aber im Prinzip sind es größere Sachen mit einem größeren Timeframe.
Okay, und damit sind wir, glaube ich, fast am Ende, Björn, oder?
Ja.
Soll ich noch 5 Fragen für dich raushauen?
Du kannst auch 5 Fragen raushauen, aber ich möchte gerne noch auf 2 Bücher aufmerksam machen von John Doerr, der das Ganze auch in Silicon Valley gebracht hat. Einmal gibt es sozusagen dieses Handbuch hier, das nennt sich OKR, Objectives, Key Results, ganz simpel. Und dann gibt es noch ein Buch, was auch New York Times Bestseller ist, das heißt Measure What Matters. Und da bringt John Doerr sozusagen Case Studies aus Firmen mit, unter anderem Google, Intel, Microsoft und so weiter und so fort, wo sie OKRs implementiert haben und was die Resultate sind. Super, super spannend. Sollte man auf jeden Fall mal reinlesen. John Doerr,
Measure What Matters und OKRs. Dann habe ich doch noch passend dazu für alle, die OKRs und dann noch weiter sich entwickeln wollen. Dann gibt's von Jim Collins Der Weg zu den Besten. Das ist wie so eine Vorstufe zu OKRs. Also wie komme ich von Input zu Output und Outcome, gemessen anhand der Top S&P 500 Companies so in den letzten 20, 30 Jahren. Jim Collins, Der Weg zu den Besten. Und damit Frage 1, was ist deine nächste Konferenz?
OMKB am Donnerstag, wo wir uns sehen, mein Freund.
Machst du da einen Podcast? Frage 2.
Ich mache einen Live-Podcast mit Stefan Vorwerk über die größten Sichtbarkeitsgewinne im E-Commerce in 2023 bisher.
Scholle oder Dorsch?
Scholle.
iPhone oder Samsung?
iPhone.
Und in der Schule Mathe oder Deutsch?
Deutsch.
Ja, gut, das waren wahrscheinlich schon 6 aus dem Bauch heraus geschossen. Damit ist diese Runde zu Ende. Wir sehen uns in wenigen Tagen auf OMKB. Die anderen hören uns nächste Woche. Viel Spaß.
Alles klar, tschüss.